Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Jessica Sturmberg herzlich willkommen. Am Sonntag treten in den USA höhere Zölle für chinesische Importe in Kraft. Sollte nicht doch noch in letzter Minute irgendeine andere Lösung kommen? Irgendein Tweet von Donald Trump mit einer Ankündigung ist ja immer möglich. Bisher hat er aber den Handelskonflikt mit China eher noch weiter angeheizt, indem er zum Beispiel am Nachmittag twitterte, der US-Autobauer General Motors solle seine großen Fabriken von China wieder in die USA nach Detroit zurückholen. Immerhin habe der Konzern ja auch US-Hilfen erhalten. Weil es in diesem Konflikt ständig hin und her geht, gibt es ja schon fast Ermüdungserscheinungen. Aber die Auswirkungen sind nicht zu unterschätzen und inzwischen auch schon zu spüren. Bundeskanzlerin Angela Merkel reist kommende Woche nach China und die Handelsbeziehungen sind auch das Thema. Darauf blicken wir heute aus verschiedenen Perspektiven und gehen auch auf die Bedenken zur geplanten Soli-Regelung ein. Warum äußert der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages Bedenken und was bedeutet das? Die US-amerikanischen Pharma waren Donald Trump eigentlich bisher wohlgesonnen. Aber sie bekommen inzwischen die Folgen des Handelskrieges mit China immer stärker zu spüren. Auf welche Weise und wie sich die Stimmung wandelt, erzählt Martin Ganselmeier.
US-Landwirtschaftsminister Sonny Perdue hat es derzeit nicht leicht. Auf allen Veranstaltungen beklagen sich die Farmer über Trumps Handelskrieg mit China. Auf einem Farmfest in Minnesota versuchte der Landwirtschaftsminister kürzlich, die frostige Stimmung mit einem Scherz aufzulockern. Wie nennt man einen Raum, in dem zwei Farmer zusammensitzen, fragte Perdue und fügte die Antwort gleich hinzu, einen Weinkeller. Eine Anspielung auf das Jammern der Farmer, für die Trumps Landwirtschaftsminister Buhrufe erntete. Bislang waren die Farmer im Mittleren Westen eine feste Bank für Donald Trump. Doch je länger der Handelskrieg mit China dauert, umso mehr bröckelt die Front. Auch wenn der US-Präsident in diesen Tagen immer wieder beteuert, die Farmer mögen Trump und Trump liebt die Farmer. Sie werden mich weiter unterstützen.
The farmers like Trump and Trump loves the farmers actually and they're with me all the way.
Trump lobt die Farmer als Patrioten im Handelskrieg gegen China und verspricht, sie würden von einer Einigung mit China am meisten profitieren. Bis dahin zahlt er ihnen 16 Milliarden Dollar Entschädigung für weggebrochene Exporte, zusätzlich zu 12 Milliarden im vergangenen Jahr. Doch immer mehr Farmer verlieren die Geduld, darunter auch bislang treue Anhänger von Trump, wie der Farmer aus Iowa, Danny Friest, der Mais und Soja anbaut und Schweine züchtet. Alle drei Produkte sind von Chinas Vergeltungsmaßnahmen betroffen, beklagt Friest im Sender PBS.
Wir Farmer haben in den vergangenen Jahren Millionen Dollar investiert, um neue Märkte zu erschließen. Diese durch die Zölle jetzt wieder zu verlieren, das ist frustrierend und ärgert viele Farmer.
Zumal die Getreidesilos voll und die Auftragsbücher leer sind. Aufgrund weiterer Handelskonflikte fehlen alternative Absatzmärkte, die Trump den Farmern eigentlich versprochen hatte. Noch dazu hat Trump die Auflagen für kleinere Ölraffinerien gelockert, sodass diese kein Bioethanol mehr aus Mais beimischen müssen. Dadurch sind die Preise für Mais abgestürzt. Ein zusätzlicher Rückschlag für die Farmer, kritisiert Gary Wirtish, Sojafarmer und Chef der Bauerngewerkschaft in Minnesota.
Der Präsident ist gut im Ankündigen, aber schlecht im Umsetzen. Er sagt uns, wir gewinnen, dabei verlieren wir. Landwirte verlieren gerade ihre Farmen. Wir sind es allmählich leid.
Tatsächlich erleben mehrere Bundesstaaten im Mittleren Westen in diesem Jahr ein regelrechtes Höfesterben. Landwirte müssen schweren Herzens und hochverschuldet ihre Farm aufgeben, obwohl sie seit Generationen im Familienbesitz war. Selbst wenn der Handelskrieg mit China schon morgen enden würde, meint Farmer Wirtish, dann braucht es Jahrzehnte, um die Handelsbeziehungen wieder aufzubauen. Eine Sorge, die berechtigt ist, sagt Chad Bown vom Peterson Institute for International Economics, einer Denkfabrik in Washington.
Im vergangenen Jahr hat China immer mehr Soja aus Brasilien und Argentinien gekauft. Wenn diese Länder unsere Sojaexporte ersetzen, könnte es sein, dass China nie wieder zu uns zurückkommt.
Frustrierte Farmer wären schlecht für Trumps Wiederwahl im kommenden Jahr, zumal Amerikas Landwirte keine Entschädigungsgelder wollen, sondern neue Märkte für ihre Produkte. Amerika sitze am längeren Hebel, hat Trump immer beteuert, doch vielleicht spielt die Zeit eher für China.
Die US-Farmer verlieren langsam die Geduld mit Donald Trump, Martin Ganselmeier berichtete. Handelskriege kennen eigentlich nie einen Gewinner. Am Ende verlieren ökonomisch alle Seiten, weil mit diesen Handelskriegen ein Wohlstandsverlust einhergeht. Insofern ist die Eskalation des Handelskrieges ein wichtiges Thema, das auch Bundeskanzlerin Angela Merkel mitnimmt, kommende Woche auf ihre Reise nach China mit einer Wirtschaftsdelegation. Ihre erste Reise seit Mai letzten Jahres nach China. Vor der Sendung habe ich darüber mit Miko Hoatari gesprochen, stellvertretender Direktor des Mercator-Instituts für chinesische Studien in Berlin. Meine erste Frage: Was muss Angela Merkel von China in der gegenwärtigen Situation für die deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen einfordern?
Ganz klar geht es erstmal darum, dass wir eine Agenda haben mit Blick auf das europäisch-chinesische Investitionsabkommen. Hier haben wir einen klaren Zeitplan, der zwischen Brüssel und Peking vereinbart worden ist. Dazu kommt aber auch, dass wir insgesamt mit Blick auf das Verhältnis Staatswirtschaft-Privatwirtschaft in China ein großes Interesse haben, das, was man wettbewerbspolitische Neutralität nennt, herzustellen. Das heißt auch dafür zu sorgen, dass europäische Privatunternehmen mit den gleichen und fairen Bedingungen zu rechnen haben in China wie Staatsunternehmen. Dafür muss es sich einsetzen.
Nun soll bis Ende des Jahres in China dieses neue Sozialkreditsystem auch für Unternehmen umgesetzt werden. Das ist ziemlich einschneidend. Die Unternehmen sollen in ihren Geschäftsräumen in China zum Beispiel Überwachungskameras installieren und der chinesischen Regierung die Daten zur Verfügung stellen. Oder dann werden sie auch bewertet, unter anderem nach ihren Steuerunterlagen, nach Arbeitsplatz, Sicherheit, Umweltstandards und auch möglichen Beschwerden über ihre Produkte. Und wer sich dann nicht daran hält, kommt auf eine schwarze Liste und muss mit unverzüglichen schweren Strafen rechnen. Davor hat gerade die EU-Handelskammer nochmal gewarnt. Ist das nicht abschreckend?
Zunächst einmal gilt, dass diese neuen Schritte, die jetzt im Bereich des Sozialkreditsystems unternommen werden, bislang noch nicht integriert zusammenwirken. Wir haben noch nicht diesen totalen Orwellschen Überwachungsstaat in China, da sind wir nicht. Aber es ist klar, dass Unternehmen, die sich nicht darauf einstellen, dass hier ganz fundamental bei der Implementation und Umsetzung von Gesetzen und Regelungen ein neuer digitaler Mechanismus geschaffen wird, der Chinas Regierung und den Regulierungsbehörden neue Instrumente an die Hand gibt. Das ist in der Tat eine neue Stufe der Kontrolle. Deutsche, europäische Unternehmen müssen genau wissen, was ihnen in China blüht, in dem Sinne, dass sie natürlich einerseits immense Chancen mit Blick auf Konsumenteninteressen und auch die Notwendigkeit haben, sozusagen auf diesem Markt sich zu positionieren, der immer noch einer der größten Absatzmärkte für die meisten deutschen Unternehmen weltweit ist. Das gilt es zu gewichten mit Blick auf die Risiken und die Probleme, die es in diesem Markt gibt. Da geht es eben nicht nur um Marktzugang, sondern auch um diese neuen Instrumente der Kontrolle und insbesondere darum, dass es langfristig eben die Frage ist, sind wir nützliche Instrumente für Chinas sozusagen Industriemodernisierung oder sind wir tatsächlich fairer, gleichwertiger Teilhaber an diesem chinesischen Markt?
Dann müsste sich doch eigentlich so eine Rechnung stark verändern. Also die Kosten müssen ja eigentlich höher bewertet werden als bisher.
Das ist so, aber ich kann Ihnen, glaube ich, sagen, dass es weiterhin sozusagen der Nutzen bei den meisten europäischen Unternehmenslenkern bislang überwiegt in dieser Rechnung. Und ob sich das so fundamental jetzt durch dieses neue Sozialkreditsystem verschiebt, das bleibt noch abzuwarten. Ich denke, das Risiko besteht, wenn man sich nicht darauf einstellt, dass man hier mit dramatischen Konsequenzen zu rechnen hat. Die meisten europäischen Unternehmen werden sich sagen, auch diese Hürde nehmen wir und wir passen uns dem regulatorischen Umfeld an. Aber diese Leistung muss eben erstmal erbracht werden.
Nun nenne ich Ihnen ein weiteres Risiko. Die Lage in der Sonderverwaltungszone Hongkong spitzt sich zu, die Autonomie wackelt. Es könnte auch zu einer militärischen Intervention kommen. Wie würde das denn die Handelsbeziehungen belasten?
Das wäre fatal, es wäre ein ganz schlechtes Zeichen dafür, dass das, was wir in Hongkong so schätzen, nämlich dass es die Grundfreiheiten, von denen wir auch überzeugt sind, dass die liberalen Werten entsprechend geschützt dort sind, auch solche Dinge wie Rechtsstaatlichkeit und auch die Rechtssicherheit von Unternehmen. Wenn all das, jetzt um nur über die Unternehmensseite zu sprechen, von den individuellen Rechten der Bürger erstmal abgesehen, wenn wir das von Unternehmensseite betrachten, bedeutet es schlicht und einfach, dass Hongkong und damit auch Festland China kein verlässliches Rahmen bieten kann dafür, dass da gewirtschaftet werden kann. Und entsprechend, wenn es da wirklich jetzt zu einer Eskalation kommt, dann bereitet es größten Anlass zur Sorge.
Als wir über das Sozialkreditsystem gesprochen haben, haben Sie gesagt, naja, der Nutzen überwiegt immer noch. Wie ist das denn mit Blick auf Hongkong zu bewerten?
Nun, nicht jedes Unternehmen nutzt den Standort Hongkong gleichermaßen. Das heißt, auch da werden Unternehmen das unterschiedlich bewerten. Ich glaube, die wichtige Frage ist eigentlich, was bedeutet Hongkong für Festland China? Also Was bedeutet das, wenn die Volksrepublik China, die Regierung in Peking feststellt, wir müssen mit allen Mitteln hier eingreifen und auch tatsächlich auch Unternehmen unter Druck setzen, dass sie sich mit dieser in Peking festgesetzten Linie in Einklang bringen? Und ich glaube, das ist ein Bedrohungsszenario, da muss genau drauf geschaut werden. Und am Ende des Tages wird ein starkes Eingreifen aus Peking dazu führen, dass tatsächlich dann an manchen Stellen Unternehmen sagen, hier sind die Kosten zu hoch für uns.
Wie groß schätzen Sie dieses wirtschaftliche Risiko, das von dieser dramatischen Lage in Hongkong ausgeht, ein? Also wenn man das vergleichen würde, jetzt zum Beispiel mit dem Handelskrieg?
Wir sind dort noch nicht. Wir sind in Hongkong noch heute in einer Situation, wo ich denke, dass die meisten Unternehmen davon ausgehen, dass es hier zu einer Beilegung oder Befriedigung des Konflikts kommt. Entsprechend ist, glaube ich, das Gesamtrisiko aus dem US-chinesischen Handelsstreit strukturell für deutsche Unternehmen noch weitaus größer als diese konkrete Hongkong-Frage.
Sehen Sie denn da ähnlich wie bei den amerikanischen Farmern, die da inzwischen schon leiden, auch in Deutschland ähnliche Probleme, die aus diesem Konflikt heraus resultieren?
Nun, für jedes Unternehmen, das exportiert, stellt sich natürlich die Frage, unter anderem, wenn Sie aus den USA, wie deutsche Automobilbauer, nach China exportieren, wie sind Sie direkt von diesen Tarifen betroffen? Und dadurch, dass wir hier jetzt in einer Eskalationsspirale drin sind, ist damit zu rechnen, dass die Kosten für deutsche Unternehmen auch in dem Bereich steigen. Dazu kommt aber vielleicht langfristig wichtiger die eigentliche Frage, laufen wir auf zwei unterschiedliche Lieferketten für Hochtechnologieentwicklung hinaus? Also wird es dazu kommen, dass europäische Unternehmen eine Lieferkette für ihre hochwertigen Produkte zum Export in die USA erstellen müssen, um gleichzeitig sozusagen sicherzustellen, dass alles das, was sie für China produzieren, auch noch exportiert werden kann. Und das ist ein Szenario, was für die deutsche Wirtschaft sozusagen fatal wäre.
Einschätzungen von Miko Huatari, dem stellvertretenden Direktor des Mercator-Instituts für chinesische Studien in Berlin. Und wie radikal China in seinem eigenen Land umbaut, nicht nur etwa beim Sozialkreditsystem, auch wenn es um die Frage der Energieerzeugung geht, das lässt sich an der einstigen Kohlehauptstadt Datong ablesen. China will von der Kohle wegkommen, auch weil Menschen in den Millionenstädten saubere Luft zum Atmen einfordern. Wie der Strukturwandel in Datong und Umgebung ca. 300 Kilometer westlich von Peking umgesetzt wird, dazu Benjamin Eisel.
Mit dem Auto Richtung Westen. Aus dem Zentrum Datongs dauert es ungefähr eine Stunde, bis die Hochhäuser der rund 2 Millionen Einwohnerstadt am Horizont verschwinden. Rechts und links der Straße liegen ehemalige Kohleminen. Teilweise hat sich die Erde abgesenkt und Krater in die Landschaft gerissen. Heute befinden sich riesige Solarparks darauf. Dreckige Kohle trifft auf grüne Energie. Etwa 40 Kilometer außerhalb Datongs hütet Herr Huang Schafe für einen Bauern aus der Nähe. Die Tiere grasen unter den Solarpanels. Viel Arbeit gebe es hier nicht mehr, sagt er. Früher gab es viele kleine Kohleminen. Wir konnten dort arbeiten. Jetzt sind aber alle privaten Kohleminen geschlossen. Hier in den Solarparks gibt es auch keine Arbeit. Sie brauchen nur wenige Leute. Nur junge, gut ausgebildete Menschen können dort einen Job finden. Chinas Staatsführung hat die kleinen privaten Kohleminen rund um Datong mittlerweile alle schließen lassen. Die Jobs sind weg. Allerdings waren diese Minen auch alles andere als sicher. Grubenunglücke gehörten zum Alltag in China. In und um Datong gibt es aber eben auch weniger Jobs in der Kohleindustrie. Zehn Kilometer weiter westlich, im Dorf Jinjiashan, haben sich etwa 10 Dorfbewohner im Wohnzimmer von Frau Tsui versammelt. Sie rauchen, spielen Karten und trinken Tee. Junge Leute gebe es hier im Dorf keine mehr, erzählen sie. Von früher 600 Bewohnern seien heute noch etwa 40 übrig. Die meisten Häuser und Wohnungen stehen leer. Früher war Jinjiashan ein reiches Dorf. Bis vor 10 Jahren verdienten die Menschen viel Geld in den Minen. Um die 10 gab es um das Dorf herum. Der Ort war so reich, dass sie sogar ein Theater gebaut haben. Dann wurden die Minen geschlossen. Heute wird das ehemalige Dorftheater als Scheune zum Strohlagern benutzt. Seit 2015 werden auch hier Solarparks auf den ehemaligen Minen gebaut. Die Bewohner bekommen etwas Geld dafür, dass Solarpanels auf ihrem Land stehen. Es reicht zum Leben, erzählen sie. Zurück in Datong. Im Vorort Sifangjiayuan sind zehntausende Menschen angesiedelt worden, die früher in Kohledörfern rund um die Stadt gewohnt haben. Sie wurden mit dem Versprechen in die Stadt gelockt, dass es ihnen dort besser gehen wird. Viele hatten keine andere Wahl, als in die Stadt zu ziehen, keine Jobs mehr oder es gab keine Schule für die Kinder. Die Staats- und Parteiführung in Peking sieht in der Urbanisierung eine riesige Chance. Die kostspielige Infrastruktur auf dem Land kann so eingespart werden.
Eine Reportage von Benjamin Eisel und damit ins Inland und zum Soli. Gerade hatte das Bundeskabinett den Entwurf von Finanzminister Olaf Scholz angenommen, der vorsieht, dass der Soli doch nicht ganz abgeschafft wird. Ein Teil der Steuerzahler mit hohen Einkommen soll ab 2021 noch einen Teil weiterzahlen. Doch heute veröffentlichte der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages ein Gutachten, das Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieses Entwurfs äußert. Theo Gers.
Das Bundestagsgutachten über die Rechtmäßigkeit der Abschaffung des Solidarzuschlags ist Wasser auf die Mühle von Peter Altmaier. Der Bundeswirtschaftsminister besucht gerade Mittelständler im Sieger- und Sauerland, will wissen, wo ihnen der Schuh drückt und verspricht jedem Unternehmer bei jedem Firmenbesuch, dass er weiter für die Abschaffung des Soli für alle kämpfen werde. Außerdem ist es gerade 14 Tage her, dass Altmaier einen eigenen Fahrplan für die Komplettabschaffung des Soli bis 2026 vorgelegt hat. Dagegen hat das Kabinett in der vorletzten Woche die Abschaffung des Soli zunächst nur für die unteren 90% der Steuerzahler auf den Weg gebracht, so wie es Union und SPD im Koalitionsvertrag festgelegt hatten. Das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages kommt nun für Altmaier gerade noch rechtzeitig zu den Beratungen im Bundestag, denn dort liegt der Gesetzentwurf jetzt. Peter Altmaier.
Ich möchte, dass wir eine Regelung beschließen, die auch in Karlsruhe Bestand hat, die juristisch und verfassungsrechtlich wasserdicht ist. Und deshalb setze ich darauf, dass der Deutsche Bundestag im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens diese Frage ganz besonders intensiv prüft und dass wir verfassungsrechtliche Risiken vermeiden.
Die Experten des Bundestages warnen davor, dass jedwede Erhebung des Solidarzuschlags über 2019 hinaus und sei es auch nur von höheren Einkommensgruppen und Unternehmen ein hohes Risiko der Verfassungswidrigkeit in sich berge. Das Risiko besteht zum einen in einer möglichen Ungleichbehandlung der Steuerzahler. Die unteren und mittleren Einkommen sollen entlastet werden, die oberen 10% der besser verdienenden Steuerpflichtigen sollen den Soli dagegen weiterzahlen, wobei es auch hier Abstufungen geben soll. Das zweite Risiko besteht in der Frage, ob der Soli überhaupt noch erhoben werden darf, wenn die Mittel, die bisher politisch und auch ganz praktisch mit dem Aufbau Ost verknüpft waren, dafür zu einem immer geringeren Teil eingesetzt werden. Allerdings sind diese Risiken auch umstritten. Auch das Gutachten des Bundestages legt sich nicht eindeutig fest und Bundesfinanzminister Scholz hat mehrfach betont, dass er die von der SPD durchgesetzte Abschaffung des Soli nur für die unteren 90% der Steuerzahler für verfassungsfest hält. Unter anderem deshalb, weil der Aufbau Ost noch längst nicht abgeschlossen sei. Die Warnung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages können die Abgeordneten dennoch nicht einfach ignorieren, warnt beispielsweise der CSU-Finanzpolitiker Hans Michelbach in der Augsburger Allgemeinen. Er hatte das Gutachten in Auftrag gegeben und mahnt nun, man dürfe nicht einen Weg weiterverfolgen, von dem die Juristen sagen, dass er ein hohes Risiko der Verfassungswidrigkeit in sich berge.
Theo Gers berichtete. Der Braunkohleabbau im Tagebau Jenschwalde in Brandenburg wird vom 1. September an vorläufig gestoppt. Das hat das Verwaltungsgericht Cottbus heute Mittag entschieden. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Susanne Kuhlmann.
Dem Betreiber LEAG wurde keine längere Frist für die Vorlage einer Umweltverträglichkeitsprüfung gewährt. Ausgangspunkt des Verfahrens ist eine Klage der Deutschen Umwelthilfe gemeinsam mit der Grünen Liga. Sie befürchten, dass besonders geschützte Gebiete wie Moore gefährdet sind. Mit der Klage wollen sie eine weitere Ausbreitung des Tagebaus in Richtung Norden verhindern. Sascha Müller-Krenner von der Deutschen Umwelthilfe.
Die Umweltverträglichkeitsprüfung für europäisch ausgewiesene Naturschutzgebiete ist gesetzlich vorgeschrieben. Das hat die LEAG nicht gemacht. Sie hat auch die Maßnahmen, die wir seit Jahren vorschlagen, um eben das Absinken des Wasserspiegels zu verhindern, unterlassen,
sagt Sascha Müller-Krenner. Beim geplanten Mietendeckel in Berlin hat sich die rot-rot-grüne Koalition auf Änderungen am bisherigen Vorschlag verständigt. Demnach liegen die Mietobergrenzen in den nächsten 5 Jahren zwischen 5,95 Euro und 9,80 Euro. Bis dahin dürfen Vermieter die Netto-Kaltmieten gemäß der jährlichen Teuerungsrate erhöhen. Mieter können Senkungen beantragen, wenn sie mehr als 30% ihres Nettohaushaltseinkommens aufwenden müssen. Der Verein CO2-Abgabe e.V. spricht angesichts der nationalen und internationalen Ziele von einer Klimaschutzlücke, die Deutschland drohe. Bevor die Bundesregierung voraussichtlich am 20. September ein Maßnahmenpaket zum Klimaschutz verabschiedet, hat er eine Studie vorgelegt, die untersucht, welchen Beitrag ein CO2-Preis zum Erreichen der Klimaschutzziele leisten kann. Der Preis solle einheitlich für Energieerzeuger, Industrie, Verkehr und Gebäude sein. Die Einsparerfolge fielen dann allerdings sehr unterschiedlich aus, sagte Ulf Sieberg vom Verein CO2-Abgabe heute im Deutschlandfunk.
Wir wollen mit 40 Euro die Tonne im Jahr 2020 starten. Der Preis soll dann um 5 Euro pro Jahr ansteigen. Wir sparen 200 Millionen über den CO2-Mindestpreis in der Stromerzeugung alleine ein und nur 35 Millionen bei Wärme und Verkehr. Deshalb brauchen wir weitere Maßnahmen ordnungspolitischer und förderrechtlicher Natur.
Die Deutsche Bahn will im kommenden Jahr nur noch halb so viel Glyphosat einsetzen wie 2018. Stattdessen werde unerwünschte Vegetation künftig stärker manuell beseitigt, um die Schiene freizuhalten. Der Konzern arbeitet auch an alternativen Methoden, die ähnlich wirksam sein sollen wie das umstrittene Herbizid. Erprobt wird etwa, ob sich Unkraut mit heißem Wasser, Strom oder UV-Licht beseitigen lässt. Die Wettbewerber Frankfurter Volksbank und Taunus-Sparkasse legen in Hessen in größerem Umfang Filialen zusammen. Die Initiative ist eine Antwort auf den Spardruck und könnte bundesweit Schule machen. Viele Kunden erledigen Bankgeschäfte fast nur noch am heimischen Computer oder per App auf dem Smartphone. Die Zahl der Filialen schrumpft, das dichte Netz kostet viel Geld.
Die Wirtschaftsnachrichten von Susanne Kuhlmann. Und jetzt schauen wir auf den Börsentag und das zusammen mit Sameh Ibrahim in Frankfurt. Herr Ibrahim, zu Beginn der Sendung haben wir über den Handelskrieg zwischen USA und China gesprochen. Trotz der drohenden Eskalation steigen die Börsen. Erklären Sie das doch bitte mal.
Ja, das liegt daran, dass man hier noch ein wenig weiterrechnet und die jüngsten Umfragen in den USA mit ins Boot holt bei dieser Bewertung. Denn US-Präsident Donald Trump, dem laufen die Wähler davon, die Bauern oder eben auch Industriearbeiter, die eigentlich seine Nutznießer sein sollten und die von ihm eigentlich gefördert werden sollten. Die sind diejenigen, die momentan am meisten unter diesem Handelskrieg leiden und diese Umfragewerte sinken. Nun hat man zuletzt einfach auch zur Kenntnis genommen, dass Donald Trump hier ein bisschen eingelenkt hat. Er hat nicht mehr ganz so auf die Pauke gehauen, wie man das zuvor gewohnt war. Die Chinesen haben ja nun auch nochmal signalisiert, sie möchten aus diesem Teufelskreislauf von Zöllen und Gegenzöllen langsam aussteigen. Und das hat hier so ein bisschen die Hoffnung aufkeimen lassen, dass man sich da möglicherweise zwischen Peking und Washington auf eine etwas ruhigere Phase einstellt. Entsprechend der DAX auch heute den nächsten Tag in Folge im Plus. Der erreicht jetzt zum kurz vor Handelsschluss 11.915 Punkte. Das ist ein Plus von 0,6% oder 75 Punkte. Auf die Woche gesehen übrigens ein Plus von rund 3%. Der August allerdings, wenn man den ganzen Monat zusammenrechnet, nach wie vor mit einem Minus von fast 2%. Also Handelskonflikt und auch die ganzen Krisen, Brexit und Italien, die haben hier den Börsianern eigentlich den Monat verhagelt.
Nehmen wir das Thema Mietendeckel. Es wird weniger gedeckelt als zunächst geplant und darüber freuen sich die Immobilienunternehmen. Wie zeigt sich denn diese Freude?
Ja, sie zeigt sich in steigenden Kursen. Beide großen Unternehmen, die hier an der Börse notiert sind, sind in den letzten Tagen ja auch noch schwer ins Minus geprügelt worden. Heute allerdings tatsächlich die Gegenbewegung. Die Deutsche Wohnen mit einem Plus von gut 10%. Vonovia immerhin 5,5% im DAX notiert. Dort auch Spitzenreiter, dass die Deutsche Wohnen so viel zulegen kann, liegt schlicht und ergreifend daran, dass sie besonders viele Einheiten in Berlin hat.
Die Deutsche Bank denkt angeblich über Filialschließungen nach. Und wie kommt das an?
Na, da ist man hier etwas zurückhaltend. Das sind so Planspiele, die wir von der Commerzbank vorher ja auch schon gehört haben. Auch da wird ja hinter den Kulissen über Filialschließungen nachgedacht. Müssen die Banken so ein bisschen einfach auch in ihren Strategieüberlegungen mit einfließen lassen. Sie müssen sparen, sie müssen irgendwie zusehen, dass sie sich neu aufstellen. Gerade die Deutsche Bank hat da viele Hausaufgaben noch vor sich. Die Bank selbst sagt da nichts und Anleger, naja, also mit einem 0,2 plus in der Aktie liegt die Aktie heute deutlich hinter dem Markt zurück.
Und dann zum Schluss noch der Blick auf Euro, Rente und Gold.
Ja, der Referenzkurs der EZB für den Euro bei 1,1036 Dollar, also gesunken. Die Rentenumlaufrendite unverändert bei minus 0,69%. Und Gold beweist weiterhin seinen Status als sicherer Hafen. 1.528 Dollar kostete die Feinunze am Nachmittag am Handelsplatz an London.
Und das war der Blick an die Frankfurter Börse von Samir Ibrahim zum Wochenschluss. Vielen herzlichen Dank. Und das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft mit Jessica Stromberg. Hier folgt jetzt Kultur heute mit meiner Kollegin Karin Fischer. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.